Kommen wir jetzt aber zu unserem heutigen Gast, Professor Dr. Matthias Hollig. Vielen Dank, dass Sie sich zur Verfügung stellen, die Zeit genommen haben, um heute all unsere Fragen zu beantworten. Sie lehren und forschen an dem Fachbereich Informatik in dem Fachgebiet SEMO. Also ich muss nur mal kurz spickeln. Secure Mobile Networking Lab ist die ausführliche Bezeichnung. Und ich habe mich auch im Vorfeld ein bisschen schlau gemacht und wir haben hier einen mehrfach ausgezeichneten Lehrenden sitzen. Sowohl den Athene-Preis hat er im letzten Jahr bekommen, als auch drei fachbereichsinterne Lehrpreise vom Fachbereich Informatik und hat auch schon mehrere Abschlussarbeiten mit seinen Mitarbeitern betreut, die so gut waren, dass er sie auch für Preise vorgeschlagen hat. Und die Abschlussarbeiten haben auch die Preise erhalten. Also bei ihm auf der Seite kann man sehen, die Liste ist wirklich beeindruckend und beachtlich. Das sei an der Stelle auf jeden Fall erwähnt. Das Thema des heutigen Interviews hatte ich schon gesagt, ich wiederhole es nochmal, weil auch nochmal ein, zwei Nachzügler gekommen sind. Studierende wollen forschen, unterstützen wir sie. Und vielleicht, wenn Sie vorab mal kurz was zu den Lehrveranstaltungen auch sagen können, die Sie betreuen, also Art der Veranstaltung, Größe, Semesterzahl der Studierenden, damit wir uns einen Eindruck verschaffen können.
Ich lehre ja fast in allen Lehrformen und alle möglichen Veranstaltungen. Das fängt an mit einer Grundveranstaltung, die allgemeine Informatik mit bis zu 700 Studierenden. Die eher eine klassische Vorlesung mit auch praktischen Übungen, mit Kleingruppenübungen ist. Dann habe ich eine ganze Reihe Veranstaltungen, die eher für Masterstudierende gedacht sind. Das sind Netzsicherheit, sichere mobile Systeme, Physical Layer Security, Krisenkommunikation, mobile Netze. Das sind die Kernveranstaltungen, das sind meistens integrierte Veranstaltungen. Mhm. Wir haben in der Informatik das Konzept, dass wir nicht nur Vorlesungen und klassische Übungen haben, sondern dass wir in Veranstaltungen auch ja, Praktika-Aspekte, Seminar-Aspekte einbringen können und somit ja, eine integrierte Veranstaltung schaffen, die, wenn es notwendig ist, einen sehr praktischen Teil hat, um gewisses Wissen zu vermitteln. Oder die auch Forschungspapiere an Studenten rausgibt und sagt, bitte fasst die zusammen, bitte schaut, wo sind die Schwachstellen in diesem Papier. Und das gibt eine sehr große Flexibilität in diesen Veranstaltungen. Daneben gibt es noch Praktika, Seminare, also ein bunter Strauß. Und ja, zu den Veranstaltungen vielleicht, ich experimentiere gerne. Also ich probiere gerne mal Dinge aus. Studenten sind auch relativ dankbar, wenn das auch sinnvoll kommuniziert wird, dass man Dinge ausprobiert. Und ich habe relativ früh angefangen, also ich bin 2009 als Professor nach Darmstadt gekommen. Ich bin 2010 angefangen, mit einer kleinen Spezialvorlesung ein paar Dinge auszuprobieren. Und da kommen sicher gleich noch Fragen zu verschiedenen Sachen. Da möchte ich nicht vorweggreifen. Ja. Aber das ist so das Portfolio an Veranstaltungen, das ich im Moment lehre.
Genau, wir werden dann noch dazu kommen, in welchen Veranstaltungen Sie vielleicht dann auch forschendes Lernen auch in unterschiedlichen Abstufungen dann einsetzen oder anwenden. Vorab würde mich aber interessieren, wie Sie zu der Ansicht oder These kommen, dass Studierende forschen wollen. Weil wenn ich mich sonst auch oft mit Lehrenden unterhalten halte, dann kommen oft Beschwerden wie, die Studierenden wollen sich nicht engagieren, die kommen unvorbereitet und man darf ihnen nicht zu viel zumuten. Und dann ist das so in eine ganz andere Richtung eine These und würde mich interessieren, wie Sie dazu kommen.
Also Lehre macht mir Spaß. Das ist auch ein Grund dafür, weshalb ich diesen Karriereweg eingeschlagen und für mich auch erfolgreich zum Glück weitergehen konnte. Und ich habe relativ bald gemerkt, dass wenn ich Spaß an der Lehre haben möchte, das was sein muss, was mich ständig motiviert, wo ich sage, ich probiere auch mal was Neues aus, ich mache auch mal was Neues. Also immer dasselbe Programm abzuspulen, ist für mich als Lehrender langweilig. Auf der anderen Seite denke ich, das ist auch für Studierende langweilig. Das heißt, eine Veranstaltung zu haben, wo ein Student das dünnste Brett bohren kann, einfach weil da gibt es viele Credit Points für wenig Arbeit oder wir wissen schon genau, wie die Prüfung aussieht und wir wissen alles, was der Professor jemals sagen wird, das hätte ich mir als Student fürchterlich langweilig vorgestellt und ich hätte dann natürlich auch nicht viel Energie in diese Veranstaltung rein investiert, weil die fällt mir ja in den Schoß. Das heißt, am Anfang hatte ich sicher auch Veranstaltungen, an denen ich am Schluss sagte, so, na, das war es jetzt noch nicht. Also die Studenten haben viel zu wenig Zeit investiert, die sind nicht mehr in die Vorlesung gekommen, weil ich vielleicht Dinge aufzeichne, aber trotzdem ist ja eine Vorlesung mit Interaktivität, sollte attraktiv sein. Und ich habe angefangen, zu versuchen, Studenten zu motivieren und habe verschiedene Sachen ausprobiert. Mhm. Was erstaunlich gut funktioniert ist, wenn man Leute herausfordert, wenn man sagt, das ist nicht trivial, das ist aber spannend. Und es gibt jetzt Leute, die sagen, das ist nicht trivial, ich suche mir eine andere Lehrveranstaltung. Oder es gibt Leute, die sagen, ja, tatsächlich, das ist spannend, das interessiert mich, dem gehe ich auf den Grund. Also viel an meinen Veranstaltungen, das ist jetzt nicht immer Pflichtprogramm in der Veranstaltung, das teilweise im Rahmen von Bonussystemen ist, dass ich die Leute versuche herauszufordern. Mhm. Und die Studenten wachsen normalerweise an dieser Herausforderung und wir betreuen sie natürlich auch dabei. Und sie kommen wieder und sagen, ich hätte gern mehr davon nach der Veranstaltung. Und die sagen, das hat mir gut gefallen.
Ja.
Und die schauen dann gar nicht so genau, ob das jetzt eine Stunde mehr Arbeit war oder nicht. Und die schauen gar nicht so genau, es gibt jetzt x Credit Points und ich habe jetzt mal aufgeschrieben, die Veranstaltung ist intensiv. Das geht so nicht, sondern die sagen, das hat mir viel gebracht. Und das war tatsächlich mal spannend, wie ich hier zu dem Wissen gebracht wurde.
Ja, ja. Ja, Sie haben uns alle schon, also mich auf jeden Fall, schon neugierig gemacht. Mich wird jetzt als nächstes brennend interessieren, was passiert denn in Ihren Lehrveranstaltungen, in denen Sie mit Studierenden gemeinsam forschen? Mhm.
Also ich fange vielleicht mit der Veranstaltung an, die mein erstes Experiment war. Als ich nach Darmstadt kam, musste ich erstmal mit meinen Vorlesungen so ein bisschen aufräumen, weil es gab andere Kollegen, die in meinem Gebiet schon aktiv waren. Und habe ich mit vielen Leuten gesprochen und am Schluss gesagt, okay, Netzsicherheit ist eins meiner Kerngebiete, das übernehme ich. Und dann brauchen wir den Lehrauftrag nicht mehr. Der Kollege wollte das sowieso nicht. Ein anderer Kollege hatte auch Teile davon in seiner Veranstaltung. Also nach so einer bisschen Aufräumaktion konnte ich dann endlich zur Kür gehen, also zu den Veranstaltungen, die auch richtig Spaß machen, die auch mir Spaß machen, die auf meinem Forschungsgebiet liegen. Und die erste Veranstaltung, ich glaube, das war 2010, die in diese Richtung ging, das war sichere mobile Systeme. Das ist auch der Name meines Fachgebiets, Secure Mobile Networking, impliziert ja, dass ich da ein Forschungsinteresse habe. Und in der Informatik haben wir das schöne Instrument, dass wir Bonussysteme sehr gut und flexibel einsetzen können. Also das Klassische, ein Student macht etwas extra, er kann 0,3 Notenpunkte Bonus bekommen, wenn er anders schon bestanden hat, oder 0,7 Bonuspunkte oder bis zu einem Bonus, also einer Bonusnote. Und ich habe mir gedacht, okay, dieses Bonussystem ist natürlich was, da kann ich Studenten vielleicht mit begeistern. Also Studenten, die sagen, ach, das ist eine lästige Pflicht, die Übung zu machen oder das muss ich machen, ich habe so viele andere Sachen zu tun. Sobald man sagt, dafür gibt es einen Bonus, ist das ja vielleicht schon motivierend. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich denn als Bonus? Mache ich einfach irgendetwas, was ein Student nach Schema X abarbeiten soll? Also du gibst alle Übungen ab und dann bekommst du den Bonus. Und dachte ich, das ist vielleicht ein bisschen zu langweilig. Und dann habe ich habe es Bring Your Own Bonus genannt, was vorgeschlagen. Ich habe den Studenten gesagt, liebe Leute, ihr könnt in meiner Veranstaltung 0,3 oder 0,7 Bonus bekommen und ich möchte, dass ihr mir sagt, was ihr tun möchtet für diesen Bonus. Ich schaue mir das dann an, ich sage, ob das ein Bonus wert ist, ich sage, ob das 0,3 oder 0,7 sind und ihr habt bis Ende des Semesters Zeit, das zu tun. Und Bonus könnte sein, also wir haben eine recht gute Laborausstattung in meinem Fachgebiet. Das heißt, wir haben Software-Defined Radios, das sind Komponenten, mit denen man bis sehr, sehr weit unten in die Kommunikation eingreifen kann. Wir haben alle möglichen Sensorknoten und anderes. Das heißt, ich habe den Studenten quasi gezeigt, das ist ja alles, was ihr dazu benutzen könnt, wenn ihr das benötigt. Aber macht ihr einen Vorschlag, was ihr gerne machen würdet? Und da kamen interessanterweise ganz gute Ideen. Da kamen Leute und sagen, mich interessiert, wie diese Flugzeuge, die senden periodisch Signale aus, ich würde das gerne dekodieren. Ich würde gerne genau verstehen, wie ein Garagentoröffner funktioniert, wie die Signale da aussehen. Ich würde gerne schauen, ob ich den einfach angreifen kann. Das heißt, Studenten haben relativ bald eigene Ideen gehabt und auch gute Ideen gehabt. Und wir haben gleichzeitig also eine Art Rückversicherung auch ein paar kleinere Themen bereitgestellt und haben gesagt, das könnte ein Thema sein. Das hat schon jemand anders mal gemacht irgendwo auf diesem Planeten. Und wenn ihr das nachmacht und nachbaut und zeigt, dass ihr das hinbekommt, dann habt ihr auch sehr viel gelernt, dann ist uns das auch ein Bonus wert. Mhm. Das war so der Einstieg und das hat gut funktioniert. Also es ist nicht so, dass jeder Student das machen würde. Es war am Anfang eine kleine Veranstaltung, es waren eher 10, 15 Leute, von denen, glaube ich, 3 oder 4, also ich müsste es nachschauen, nageln Sie mich nicht fest auf diese Zahlen, von denen 3 oder 4 das wahrgenommen haben. Es hat auch nicht bei jedem zum Erfolg geführt. Manche Leute haben sich ein tolles Projekt vorgenommen, haben aber im Semester eingesehen oder einsehen müssen, dass sie nicht genug Zeit dafür haben. Aber prinzipiell hat das prima geklappt. Und also dieses, schlagt euren eigenen Bonus vor und die Leute mal selbst vorschlagen lassen, was sie denn gerne machen würden und natürlich sie dabei begleiten und auch schauen, ob das sinnvoll ist, war so der Einstieg in forschungsorientierte Lehre, weil die haben sich kleine Forschungsprojekte ausgesucht. Und in anderen Veranstaltungen haben wir das dann teilweise anders gemacht. Jetzt ein zweites Beispiel. Also wenn ich zu viel rede und Sie zwischenfragen wollen...
Ich würde gerne ein zweites Beispiel noch hören, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ja.
Dann machen Sie das. Ich rede manchmal viel.
Nee, sehr interessant.
Es ist so, dass wir, und das ist jetzt die Veranstaltung, in der wir das jetzt ein bisschen strukturierter noch machen, sage ich mal. Das ist Physical Layer Security. Da haben wir letztes Jahr angefangen und haben ein Forschungsprojekt wirklich als Bonusteil auch der Veranstaltung ganz offiziell angekündigt. Wir haben den Leuten gesagt, was wir möchten ist, wir möchten, dass ihr euch eine Forschungsfrage sucht. Wir möchten, dass ihr dann diesen klassischen Forschungszyklus, Analyse des Problems, Entwurf, eine Lösung für dieses Problem, Evaluation und auch Präsentation durchlauft. Also wirklich so ein kleiner Forschungszyklus. Wir haben am Anfang des Semesters eine Art Vorschlagphase. Da müssen die Leute einen ganz kurzen Zweiseiter formulieren. Was möchten sie forschen? Wieso möchten sie das erforschen? Wie könnte ein Zeitplan aussehen? Wie wollen sie vorgehen? Dann im Semester arbeiten sie an der Problematik und ganz am Ende des Semesters stellen sie das Ganze in Posterform vor. Also wir wollten dann nicht unglaublich viele Vorträge, das wird irgendwann auch langweilig, sondern wir haben gesagt, später auf einer Konferenz ist es teilweise auch so, ihr werdet eure Arbeit auf einem Poster vorstellen und wir haben dann einen großen Raum mit einer Reihe von Postern, die Studenten verteidigen ihre Lösung, stellen ihre Lösung vor, die anderen Studenten schauen sich diese Lösung an, stellen Fragen, wir als Betreuer schauen uns die Sachen an, stellen Fragen. Und sehr, sehr viele dieser Forschungsprojekte hatten auch demonstrierbare Ergebnisse. Mhm. Und wir hatten, also ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Das ist eine recht fortgeschrittene Veranstaltung. Die Leute lernen sehr viele Techniken der Analyse, Sicherheitsanalyse. Die lernen Grundprinzipien der Bitübertragungsschicht, die dann auch angegriffen wird. Was kann man machen auf diesem Physical Layer, auf dieser Bitübertragungsschicht? Die haben sehr viel Werkzeugwissen und eine sehr hohe Kompetenz, weil sie ganz am Schluss ihres Studiums sind. Mhm. Und dann kommt bei den Projekten erstaunlich viel Gutes raus.
Okay, also es sind fortgeschrittene Masterstudierende, genau, die diese Veranstaltung besuchen. Genau. Wäre auch eine meiner Fragen gewesen, können Studierende im Studium denn überhaupt forschen? Aber das beantwortet ein Stück weit auch schon die Frage. Und würden Sie vielleicht noch ergänzend sagen, was aus Ihrer Sicht für Fähigkeiten, Kompetenzen Studierende brauchen, um auch so einen ganzen Forschungszyklus, wie Sie es beschrieben haben, durchlaufen zu können?
Also Sie brauchen auf jeden Fall, es sind verschiedene Dinge. Es sind Dinge wie Zeitmanagement. Also wir haben immer Leute, die auch scheitern, weil sie ihr Studium und damit auch dieses Projekt nicht sinnvoll planen. Sie sagen, ich mache das die letzten 2 Wochen vor Abgabe, funktioniert bei so einem Projekt nicht. Es sind von den fachlichen Kenntnissen die Kenntnisse, die man benötigt, erstmal um ein Problem zu analysieren, also auch eine Literaturrecherche mal durchzuführen, was gibt es denn, was haben andere Leute schon gemacht. Dann die Problemanalyse, und das ist jetzt weniger ein theoretisches Problem, sondern sehr häufig praktische Probleme, denen wir uns widmen. Man muss schauen, mit welchen Werkzeugen kann man dieses Problem überhaupt lösen, also eher ingenieursmäßiges Arbeiten an der Stelle, also wie ein Ingenieur forschen würde, sage ich mal. Und dann brauchen Sie ein recht gutes Werkzeugwissen, um das Problem wirklich in den Griff zu kriegen. Das heißt, das Problem zu verstehen ist eine Schwierigkeit. zu schauen, ob der Rest der Welt das vielleicht schon prima gelöst hat, sollte man natürlich machen. Und dann das Problem selbst lösen, ist nochmal eine Schwierigkeit. Am Schluss das Ganze auch noch zu präsentieren, ist mehr oder weniger dann so das Sahnehäubchen. Und das hat aber auch erstaunlich gut geklappt. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass zu dem Zeitpunkt im Studium Leute schon andere Seminare, andere Praktika teilweise haben, die sie mit dem Werkzeugwissen versorgen, beziehungsweise die auch ihre Präsentationsfertigkeiten nochmal schulen.
Okay, also werden auch teilweise von den Fertigkeiten, Fähigkeiten, die Sie gerade gesagt haben, die auch in Ihrer Veranstaltung abgedeckt, oder setzen Sie darauf, dass Sie mit dem Rüstzeug schon kommen, und ja, oder müssen Studierende auch im Selbststudium dann nochmal sehr viel sich selbst erarbeiten, um die Lehrveranstaltung erfolgreich auch durchführen zu können?
Also wir decken einiges davon in der Veranstaltung selbst auch ab, aber die meisten Studierenden haben Vorkenntnisse. Okay. Es ist so, wir haben als Teil dieser Veranstaltung auch, ich sag mal, papierbasierte Übungen. Wir geben den Leuten jetzt in Physical Layer Security insgesamt 4 oder 5 Forschungspapiere, die zu den einzelnen Themen der Veranstaltungen passen. Okay. Und sagen, gut, vor der Veranstaltung lest euch bitte mal Paper X durch. Lest euch mal bitte Paper Y durch. Jetzt könnte man sagen, das ist aber naiv. Wer liest das denn schon vor der Vorlesung durch? So ein bisschen Zwang muss manchmal sein. Eines dieser Paper müssen uns die Studenten zusammenfassen. Mhm. Und das geht in die Bewertung der Veranstaltung ein. Also man kann im Semester quasi schon Punkte für die Klausur erarbeiten. Und dazu wollen wir eine der Zusammenfassungen eines dieser Papers sehen. Also eins haben Sie mindestens gelesen, wenn Sie durch diese Punkte motiviert sind. Und eins haben Sie auch zusammengefasst. Und die anderen haben Sie vielleicht ein bisschen quer gelesen. Das reicht uns aber, weil wir machen ja eine Veranstaltung dazu. Wir erläutern das ja. Und da jedes der Paper mindestens von, im Moment haben wir 60 Studenten, damals hatten wir eher 40 Studenten in der Veranstaltung, wir haben also mindestens 3, 4, 5 Studenten in einer Vorlesung, die es auch gelesen haben und die uns dann interaktiv in der Veranstaltung auch sehr gut mithelfen können. Wenn wir Fragen ins Publikum stellen, wissen die das auch. Das motiviert auch andere zu sehen, da kommt Feedback, wäre ich selbst nicht drauf gekommen, vielleicht schaue ich das nächste Mal selbst rein. Das schult diese Kompetenz, Wissen aus bestehendem Wissen, sage ich mal, zu extrahieren, diese Paper zu durchdringen und das Ganze zu verstehen. Mhm. Wir haben weiterhin klassische Übungselemente, die relativ starr vorgegeben sind. Wir sagen, das ist jetzt die Übung und da müsst ihr so und so vorgehen. Natürlich muss man selbst auch da lösen, also es ist nicht, dass wir die Lösung vorgeben, es ist schon noch Arbeit, auf die Lösung zu kommen, aber es ist relativ stark strukturiert. Und wir haben praktische Labore. In den Laboren lernen die Leute eben nochmal Werkzeugwissen. Das heißt, diese Plattformen für diese Software-Defined Radios, die sind nicht ganz trivial. Und wir haben Übungen und sagen, das ist jetzt das Ziel. Eine dieser Übungen ist ganz spannend. Jeder von Ihnen wird drahtlose lokale Netze nutzen, WLAN. Und wir bauen in dieser Veranstaltung einen kleinen Jammer. Das ist aber jetzt nicht ein Jammer, der das komplette WLAN lahmlegt, sondern das ist einer, der sehr selektiv jammt. Also wenn ich jetzt wüsste, welches Endgerät Ihr Endgerät ist, dann könnte ich den Studenten die Aufgabe geben, wenn Ihr Endgerät was sendet, dann soll das immer in der Luft zerstört werden, während das gesendet wird, und die anderen können munter kommunizieren. Und wir haben einen kleinen Wettbewerb daraus gemacht, das heißt, es sind 3 oder 4 Gruppen, die das machen, und wir haben projiziert quasi an die Wand, wie erfolgreich sie denn schon jammen oder ob sie alles kaputt machen, was sie ja nicht sollen. Und mit so einem sich ständig aktualisierten Balkendiagramm, und das ist so ein kleiner Wettbewerb für den Studenten. Ah, kriege ich das zuerst hin? Wie mache ich das? Und sie müssen natürlich auf dem Weg dahin verstehen, mit dieser Plattform umzugehen. Und dabei helfen wir ihnen wieder. Sie müssen da relativ tief eindringen und überlegen, okay, wie mache ich das, dass, wenn ich dieses Paket, das ist ja nur ein paar Millisekunden in der Luft, ich muss erstmal identifizieren, wer da gerade sendet, und ich muss direkt danach umschalten, um ein Störsignal zu senden. Und zwar so schnell, dass ich noch das Paket so weit zerstöre, dass es nicht mehr empfangen werden kann. Und da muss man sich schon Techniken überlegen, weil das klassische Empfang, das komplette Paket, ich schaue mir das Paket an, ist natürlich zu spät. Also wir haben diese Elemente eher papierbasierte Übungen, eher klassische Übungen, die auch, also papierbasiert meine ich jetzt diese Leseübung, die ich am Anfang geschrieben habe, eher klassische Übungen, teilweise auf Papier, teilweise praktisch und dann wirkliche Hands-on-Übungen.
Ja.
Und damit haben Sie sehr viel von dem Rüstzeug, das Sie brauchen für die Forschung.
Ja, ja. Sind es denn Einzelprojekte, die die Studierenden bearbeiten, wenn sie sich ein Forschungsprojekt aussuchen? Oder dürfen sie zum Beispiel auch im Team forschen und sich auch gegenseitig unterstützen?
Das kann man auch als Team machen. Also man kann es alleine machen, man kann es als Team machen. Da es am Schluss bewertungsrelevant ist, muss aber in dem Team sichergestellt sein, dass klar ist, wer hat was getan. Also wir sagen den Teams auch, okay, bitte teilt euch die Arbeit so, dass wir zuordnen können, wer hat was getan, weil wir nicht einfach sagen können, dieses Team bekommt jetzt ein 1-0, fantastisch, und der eine Student hat alles gemacht, der andere Student hat gar nichts gemacht. Ja, bei Teams gehen.
Okay. Ich gucke mal in die Runde, ob ich irgendwie eine Frage übersehen habe oder so, oder es eine Frage gibt aus dem Publikum. Ja.
Das sind ja quasi Bonusübungen oder Bonussachen. Das heißt, es ist mehr oder weniger auch freiwillig für die Studenten.
Ja.
Sie haben es auch schon angesprochen, Thema Zeitmanagement. Das heißt, das ist für die Studenten aber auch zusätzlicher Zeitaufwand, der nochmal dazukommt zur Veranstaltung. Haben Sie da Feedback von den Studenten? Also wie gehen Sie damit um? Passt das in den Studienplan? Die haben ja auch mehr als eine Veranstaltung im Semester.
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben, als wir das erste Mal die Veranstaltung noch ohne dieses Bonussystem gemacht haben, am Schluss das Feedback bekommen, viel zu wenig Credit Points. Wir haben dann die Veranstaltung, haben selbst eingesehen, ja, wir haben viel ausprobiert in diesem ersten Jahr und das war tatsächlich zu viel. Wir haben auch nicht mit allem weitergemacht und wir haben die Credit Points erstmal so angepasst, dass sie der regulären Veranstaltung angemessen sind und der Bonus kommt natürlich drauf. Wenn jede Lehrveranstaltung so ein Bonussystem hätte, dann würde das nicht klappen im Semester. Also Studenten müssen sich aussuchen, wo sie das machen, wenn jeder das anbietet. Das kann nicht überall funktionieren, einfach aus Zeitgründen. Auf der anderen Seite, 1 bis 2 solche Veranstaltungen im Semester bekommt man hin, wenn man ein vernünftiges Zeitmanagement auch hat, aus meiner Sicht. Und wenn man die Fertigkeit hat, wenn man sich sehr viel noch aneignen müsste, kann das eng werden.
Haben Sie eine Rückmeldung oder so eine Hausnummer, wie viele Stunden, wenn Sie mit Studierenden gesprochen haben, haben die investiert?
Ich traue mich nicht zu fragen. letztes Jahr haben wir hatten diese knapp 40 Studierenden in der Veranstaltung und wir hatten 10 Projekte, teilweise in Gruppen. Das heißt, ich würde sagen, ein Drittel der Studierenden hat an diesem Forschungsprojekt teilgenommen, was uns überrascht hat. Wir haben nicht gedacht, dass das so viele sind. Und da kamen richtig gute Sachen raus. Also ich dachte mir, auf mancher internationalen Konferenz in der Demositzung sehe ich nicht so gute Sachen. Und das sind Sachen, das sind dann ja Papiere, die einen Begutachtungsprozess durchlaufen haben. Ich kann vielleicht mal Beispiele geben, was die Leute gemacht haben. Sie kennen ja alle Darmstadt und Busse und Straßenbahnen und die bekommen ja regelmäßig eine grüne Welle, diese Busse und Straßenbahnen. Wir hatten einen Studenten, der hat auf einem Mobiltelefon diese von den Bussen ausgesendeten Signale analysiert. Der hat das erstmal mitgeschnitten, das geht relativ schnell. Also man kann mit diesen einfachen USB-Dongeln, um digitales Fernsehen zu empfangen, diese DVB-T-Sticks, kann man als Software-Defined Radio benutzen, nur empfangend, weil das hat einen sehr guten Empfänger drin. Es gibt Softwareprojekte, die es ermöglichen, diesen Datenstrom einfach in den Rechner zu schicken und dann kann man den im Rechner weiterverarbeiten. Das kann man auch, ein Mobiltelefon, Android-Handy ist nichts anderes wie ein Linux-System, das ist ein Rechner. Der hat also diese Aufzeichnungen mit diesem Endgerät gemacht, der hat eine komplette Analyse der Signale gemacht und der kriegt quasi in Echtzeit gezeigt, welche Busse gerade was durch die Gegend funken. Das ist, ich melde mich gerade an, bitte schalt doch mal die Ampel anders, dann meldet der Bus sich auch irgendwann ab. Dann sieht man auch sowas wie Verspätungen in diesen Meldungen. Also diese Geräte kommunizieren ja. Das hat er alleine gemacht und das hat richtig gut funktioniert. Und die komplette Verarbeitung eben auf diesem Endgerät, also auf dem Mobiltelefon. Wir haben jetzt in einem Praktikum nachgelegt, das ist nicht ganz legal, deswegen machen wir das nicht zu öffentlich, also die Software nicht zu öffentlich. Wir haben dann mit Software Defined Radios, mit denen man auch senden kann, mal geguckt, ob wir Bussen grüne Wellen schalten können. Das war ein anderes studentisches Projekt. Und das funktioniert. Ja.
Ja. Aber ich habe noch eine Frage zu diesem Grundsystem. Ja. Ist es so, wie es jetzt klingt, dass es eigentlich im Wesentlichen von den ohnehin schon Routen genutzt wird? Oder ist das auch ein System, was denen, die ja eigentlich üblicherweise um Notenverbesserung ringen, auch hilft?
Also es ist nicht das einzige Bonussystem. Wir reden hier ja über diese forschungsorientierte Lehre. Wir haben auch einen Fleißbonus in derselben Veranstaltung, wo man durch Erledigen der Übungen quasi schon Bonuspunkte sammeln kann. Aber es ist nicht nur die wirklich guten Studenten, die das machen. Es sind da die neugierigen Studenten machen das. Und nicht alle neugierigen Studenten sind super gut. Und das gibt auch andere Projekte. Wir hatten jetzt Projekte, diese Garagentüröffner funktionieren ja auch mit solchen Fernbedienungen. Wir hatten eine Gruppe, die hat ein etwas kleineres Projekt gemacht. Die haben einfach versucht, wie können wir möglichst schnell durchprobieren. Eine Reihenhaussiedlung, stellen Sie sich mal vor, wie können wir alle Garagentore auf und zu machen. Die haben ja immer solche Codes eingestellt und die haben das mit einer super billigen Computing-Plattform, einem Raspberry Pi, das ist so ein 50-Euro-Computer, noch nicht mal eine wirkliche Antenne, ein Kabel an den einen Pin. Die haben das also als Sender benutzt, ohne Zusatzantenne. Dann haben sie irgendwie so einen Garagentoröffner auch mal ausgebaut, den haben sie mitgebracht an dem Tag der Präsentation, dieses Empfängermodul, und haben gezeigt, wie das einfach mal alle Codes durchprobiert. Und das ging relativ schnell. Und das ist jetzt ein Projekt, das waren zwei Studenten, das ist keine Rocket Science, das ist ein bisschen eine Fleißarbeit, man muss sich reinfuchsen in dieses Problem, und das können auch Studenten, die jetzt nicht, wo man nicht sagt, die werden irgendwann einen Nobelpreis gewinnen, sondern das ist eher, oh, das ist eine spannende Frage, die mich schon immer interessiert. Und Werkzeugwissen haben sie, das sind Informatiker, die bekommen von uns dieses Wissen für die drahtlose Kommunikation. Und dann ist es ein bisschen Zeit und Fleiß. Das heißt, die fleißigen Studenten können das machen. Jemand, der einfach sagt, ich habe mehr zu tun im Studium, das Hochschulbad gefällt mir, okay, das ist im Winter die Veranstaltung, das ist vielleicht ein anderer Ort, der wird das nicht schaffen.
Dürfen die Rabatte kombinieren? Also einer, der gut und fleißig ist?
Jemand, der gut und fleißig ist, braucht weniger Zeit.
Also der darf beides machen? Das ist die Frage.
Jein. Man kann beides machen, aber der Bonus ist irgendwann gedeckelt natürlich. Also dieser,
bei einer Note.
Genau. Mhm.
Es gibt noch eine Wortmeldung.
Ja, da würde mich mal interessieren, wie der Betreuungsbedarf der Studierenden in den Projekten aussieht. Sie haben ja schon gesagt, dass nicht alle zum Erfolg führen. Die werden aber vielleicht schon vorher mal dastehen und sagen, es läuft vielleicht nicht so gut und wir brauchen jetzt was. Und nach was fragen denn die Studierenden dann? Oder fragen die überhaupt?
Ich habe zwei wissenschaftliche Mitarbeiter, die das jetzt kompetenter beantworten könnten als ich, weil die sind im täglichen Betreuen dieser Studenten aktiv. Aber ich kriege natürlich Rückmeldungen dazu. Es ist so, dass wir am Anfang über dieses Proposal, über diesen Vorschlag, was möchten die Studenten tun, sehen, wo geht das hin, und ein direktes Gespräch mit den Studenten führen. Wenn der Zeitplan komplett unrealistisch ist, wenn das Problem komplett unrealistisch ist, dann werden wir das den Leuten sagen und auch sagen, dass ist eine Nummer zu groß oder das ist zu klein, das macht keinen Sinn, das überhaupt zu starten, weil man muss eine Minute googeln, dann hat man die Lösung, man hat sie in 5 Minuten gebaut, das reicht nicht aus. Das heißt, die Leute bekommen zu dem Zeitpunkt eine sehr qualifizierte Rückmeldung, weil beide diese Mitarbeiter sind sehr erfahren in diesen Dingen. Die bekommen eine sehr gute Rückmeldung, macht das Sinn, hat das Hand und Fuß, ist das gut? Wie sollte man den Zeitplan anpassen? Dann während des Projektes, da wir die mit der Ausstattung versorgen, mit den Software-Defined Radios, mit entsprechender Software möglicherweise, mit entsprechender Hardware, können die jederzeit kommen und fragen. Und das ist was wir ihnen nahelegen. Wir zwingen sie nicht. Also es ist nicht so, dass wir sagen, ihr müsst alle 2 Wochen zum Report kommen und wenn das schief läuft, dann setzen wir euch wieder auf die Spur. Das soll schon von Studentenseite kommen. Wir haben Gruppen, die es nicht bis zum Ende schaffen, die aus verschiedenen Gründen vielleicht mehr Hilfe gebraucht hätten, sie nicht nachgefragt haben oder irgendwann zeitmäßig unter die Räder gekommen sind. Aber die meisten Gruppen sind letztes Jahr zum Ziel gekommen. Und Leute, die, ich hatte gesagt, es war richtig toll, die Ergebnisse, die wir gesehen haben, das war trotzdem eine große Spannbreite. Also es gab sicher Projekte, wo man sagt, 4 oder 5-mal so viel dafür gemacht oder einfach 5-mal schneller gewesen, alleine als diese Zweiergruppe da. Aber nichtsdestotrotz, es war keines der Ergebnisse so, dass nicht die Leute selbst sagen, ja, ich bin richtig stolz, dass ich das gemacht habe. Und es war auch keines der Ergebnisse so, dass wir nicht gesagt haben, das gibt keinen Bonus. Mhm.
Ganz hinten gab es noch eine Frage vorhin? Oder?
Ja, es ging in die gleiche Richtung. Es ging ums Zeitmanagement auch, aber eben auch auf Ihrer Seite, was Sie für eine Zeit einplanen müssen für den zusätzlichen Betreuungsaufwand oder eben Ihre wissenschaftlichen Mitarbeiter.
Noch eine Ergänzung zu der Antwort. Diese Veranstaltung biete ich deswegen an, weil ein Mitarbeiter bei mir das wollte. Also dieses Thema Physical Layer Security und auch praktische Aspekte dessen ist ein relativ aktuelles Forschungsthema. Und wir haben rund vier Jahren damit angefangen, uns das Thema zu erschließen. Und der erste Mitarbeiter, den ich zu dem Thema eingestellt habe, hat gesagt, er hätte gerne eine Lehrveranstaltung, weil die Studenten, die zu ihm kommen, die können alle das nicht, was sie brauchen, um bei ihm erfolgreich eine Masterarbeit zu machen. Dann habe ich gesagt, naja, das ist aber viel Arbeit. Wir machen ja schon einige Lehre. Dann hat er gesagt, er möchte es trotzdem machen. Und der hat auch bei Ihnen, der Matthias Schulz, der hat auch bei Ihnen dieses Zertifikat Hochschullehre gemacht, weil ihn das einfach interessiert. Und der hat mit sehr viel Energie und Aufwand große Teile dieser Veranstaltung aufgebaut. Und ich muss sagen, ich habe ihn teilweise, wie das in den Forschungsprojekten bei den Studenten ist, ich habe ihn natürlich dabei unterstützt, aber der hat das super gemacht. Also der hat nicht viel Hilfe gebraucht. Der betreut auch die Studenten und der investiert schon einige Zeit, weil ihm das aber auch Spaß macht. Mhm. Und die zweite Mitarbeiterin, die das noch betreut, ist technisch auch super fit auf all diesen Themen. Die hat eine andere Veranstaltung initiiert, Krisenkommunikation. Das wollte sie unbedingt machen. Auch da habe ich ja wieder gesagt, das kostet viel Zeit, das ist viel Arbeit. Sie hat es trotzdem machen wollen. Und ja, die beiden als Team, die sind jeweils Backup bei der jeweils anderen Veranstaltung. Aber die machen das fantastisch und da bekommt man geholfen. Natürlich werden die einem nicht den Code diktieren, den man braucht, um dieses Problem zu lösen. Aber wenn ein Student kommt und sagt, hier, ich habe Problem XY, habe mich jetzt, keine Ahnung, so lange damit beschäftigt, das und das probiert, dann kriegen die auf jeden Fall geholfen.
Es gab noch weitere Fragen.
Mich würde interessieren, ob die Studenten das, was sie im Projekt gearbeitet haben, dann noch weiter nutzen können für ihre Masterarbeit oder vielleicht in Einzelfällen auch weiter daran forschen. Also nicht nur forschen, das Lernen, sondern dass es dann wirklich weiterverwendet wird.
Ja, das ist teilweise der Fall. Also dieses Beispiel mit dieser Ampelsteuerung hatte ich ja erwähnt. Da wurde ein Praktikumsthema bei uns in der Gruppe draus, das dann andere Studenten weitergeführt haben. Praktikumsthema. Von den anderen Themen, die wir im letzten Jahr hatten, war jetzt keins direkt anschlussfähig in einer Art und Weise, dass man sagt, das ist jetzt ein Masterprojekt oder ein Forschungsthema. Aber es ist schon so, dass einige dieser Studierenden bei uns danach an die Tür klopfen und sagen, mich interessiert eine Masterarbeit und jetzt kann ich ja mit den Werkzeugen prima umgehen und was habt ihr denn Spannendes? Also es ist an der Stelle tatsächlich, dass Leute kommen, die dann auch bei beliebigen anderen Themen nicht irgendwie eine lange Einarbeitung benötigen, sondern richtig durchstarten können. Das ist sehr positiv bemerkbar.
Mhm. Ja. Ich habe noch mal mehr oder weniger formale Frage zu dieser Notenverbesserung. Ja. Was machen Sie mit denen, die schon eine 1.0 haben, so ein Riesenprojekt gestartet haben? Oder so ein Riesenprojekt gestartet haben, die Note erwirtschaftet, dann schreiben die ihre Klausur 1.0.
Okay. Ja, das ist eine mündliche Prüfung erstmal, aber das.
Es
ist. Das ist zum Glück fast die Norm, dass die Leute, die den Bonus haben, ihn gar nicht brauchen. Also es gibt tatsächlich Leute, die in der Prüfung einen schlechten Tag haben, die sich vielleicht nicht so intensiv vorbereiten, denen der Bonus dann sehr hilft. Der Bonus bringt sie dann beispielsweise auf die 1.0. Die Leute, die so gut sind, dass sie in der Prüfung, dass man quasi nach 3 Fragen weiß, ich bräuchte eigentlich gar nicht weiter fragen, das ist ja alles so gut, die brauchen das nicht. Die fühlen sich, die sind trotzdem nicht so, ich habe Zeit verschwendet. Also für die ist das in Ordnung. Und wir versuchen Leute, die ausgezeichnet sind, zu fördern in meiner Gruppe. Also mir ist wichtig, dass Leute, die wirklich gute Sachen machen, dass es nicht einfach ignoriert wird, sondern dass Leute was davon haben. Da kann man verschiedene Dinge tun. Ich kann versuchen, den Leuten irgendwie ein gutes Zeugnis zu schreiben, wenn sie sich für ein Stipendium bewerben. Und ich weiß ja, was die gemacht haben. Ich weiß, dass die gut sind. Ich kann das also guten Gewissens tun. Wir hatten einen Studenten in dieser sicheren mobile Systeme-Vorlesung, der hat sich damals diese Signale analysiert, die Flugzeuge aussenden mit ihrer Position. Da gibt es einen neuen Standard. In Zukunft werden Flugzeuge immer auch Signale aussenden, wo bin ich, in welche Richtung fliege ich und so weiter. Das wird digital sein. Das ersetzt nicht die ganzen Radars und das ersetzt nicht diese ganzen primären Flugsicherungsdienste, aber es ist einfach noch ein Zusatzdienst, der verpflichtend da sein wird. Und der hat das Ganze analysiert, er hat das Ganze implementiert und er hat auch etwas gebaut, mit dem er das selbst aussenden könnte. Also auch das würden wir dann natürlich nicht mehr machen. Und er hat das sogar, weil es ihm so viel Spaß gemacht hat, an einen Flugsimulator gekoppelt. Der hätte jetzt einfach Nonsens aussenden können. Das heißt, wir hätten auf einmal 1000 Flugzeuge hier, wenn wir auf diesen Kanälen hören, was völlig unsinnig ist oder völlig unsinnige Trajektorien kann man sich da ja erfinden. Und die reale Flugsicherung filtert auch an der Stelle, damit sowas eben keinen Einfluss hat. Aber er hat da gesagt, das ist der Stand der Technik in Flugsimulatoren, interessiert mich sowieso. Und wenn ich jetzt mit meinem Flugzeug im Flugsimulator fliege, dann ist hier die entsprechende Software und Hardware, mit der ich für dieses virtuelle Flugzeug die realen Signale aussenden könnte. Und sehen Sie von Zeit zu Zeit, wenn Sie Arte schauen, auch im Fernsehen, der Student ist auch mal im Fernsehen, weil wir wurden angesprochen zu diesem Thema. Es gab ein Interview von, ich glaube, HR Online hat das irgendwann mal für Arte produziert. Und der Student hat jetzt seinen Fernsehauftritt als Belohnung neben der 1.0, die er auch sowieso hat, könnte man sagen. Und noch ein zweites Beispiel. Wir hatten eine Praktikagruppe, die hat was wirklich Gutes gebaut. Auch wieder Smartphones, Android-Telefone. Und die haben ja diese Nahfeldkommunikation. Das heißt, ich kann damit beispielsweise zahlen, ähnlich wie diese Mensa-Chipkarten, die Sie, wenn Sie nah genug am Lesegerät sind, kann die Mensa eben Geld von Ihrer Chipkarte abbuchen. Und diese Telefone haben ähnliche Leser. Jetzt ist es so, dass diese Telefone standardmäßig sich nicht als beliebiges anderes Gerät ausgeben können. Das haben die in diesem Praktikum dem Telefon aber beigebracht. Also sie haben soweit diese Implementierung verstanden, dass dieses Telefon auf einmal in der Lage war, sich als beliebiges anderes Gerät auszugeben. Sie haben ein Wurmloch gebaut. Das heißt, Mensa-Karte liegt in Hamburg, ein Android-Telefon wird draufgelegt, sodass es die Karte lesen kann. Übers Internet spricht es mit einem zweiten Telefon, mit dem können Sie hier bezahlen, von dieser Karte. Das funktioniert deswegen, weil viele dieser Bezahlsysteme nicht wirklich die Laufzeit der Signale prüfen, weil wenn sie Lichtgeschwindigkeit haben wir noch nicht überwunden im Labor. Das heißt, wenn sie mit Laufzeiten arbeiten, können sie sicherstellen, dass es wirklich in der Nähe ist, wenn das präzise genug ist. Aber ja, es war ein sehr schönes, sie haben das auch mit dem Studentenwerk zusammen gemacht, also es war nicht so, dass wir das heimlich getan hätten. Das hat prima funktioniert. Das war so gut, das hat so gut funktioniert, dass wir gesagt haben, reicht das doch mal als Demo für eine Konferenz ein. Und dann wurde das angenommen. Okay, die Konferenz war in New York. Dann haben die Studenten gesagt, ja, hier angenommen, und was machen wir da? Und dann habe ich gesagt, ja, ich zahle einem, dass er da hinfahren kann. Und dann haben sie gesagt, wir wollen aber gerne alle fahren. Das waren 4. Und New York, 4 Studenten, die Konferenzgebühr knapp 1.000 Euro pro Nase. Und dann habe ich eben mit dem Programmkomitee-Chef geredet, habe gesagt, hier, besondere Situation, kannst du was machen? Dann hat er gesagt, okay, wenn ihr ein Ticket kauft, gönnen die alle rein. Und dann habe ich den Studenten gesagt, gut, mein Reisebudget ist nicht unbegrenzt. Was kostet das denn? Die hatten auch einen dabei, dem es schwer gefallen ist, sage ich mal, das aus eigener Tasche zu zahlen. Der hätte sich nicht leisten können. Und dann haben sie gesagt, naja, wir haben mal gerechnet, wenn wir von Luxemburg fliegen, dann kostet der Flug nur 300 Euro statt 600 von Frankfurt und so weiter. Und New York, Airbnb, wir teilen uns ein Apartment. Und dann habe ich, ich glaube, 2000 oder 2500 Euro aus meinen Fachgebietsmitteln gesagt, hier ist das Geld, macht damit, was ihr möchtet. Und die Teilnahmegebühren zahle ich euch auch über diesen Deal. Die waren alle vier in New York. Und einer von denen promoviert jetzt bei mir. Also das ist schon so, dass wenn Leute was Tolles machen, dann versuche ich, die zu fördern. Und versuche sie, ich glaube, das spricht sich auch bei Studenten rum, versuche irgendwas Gutes zu tun. Und das kann auch sein, dass ich eine tolle Masterarbeit für einen Preis nominiere. Also wenn bei so einem Projekt was Fantastisches rauskommt, dann gucken wir, dass wir mehr machen. Auch dieses Jahr war eine andere Praktikumsgruppe auf einer Konferenz mit ihrer Demo. Und wir haben denen die Teilnahme an dieser Konferenz ermöglicht.
Und die konnten ihre Ergebnisse präsentieren.
Genau.
Ja. Mir fällt gerade ein Professor ein, mit dem saß ich in einem Workshop Forschendes Lernen. Der fand das alles ganz toll und ansprechend, hat aber bestimmt alle Viertelstunde gesagt, das ist alles schön und gut, aber ich habe nicht die Ausstattung, ich habe nicht das Geld dafür. Was würden Sie ihm antworten oder was würden Sie auch sagen, was braucht es an Rahmenbedingungen, damit solche Projekte, wie Sie es uns jetzt beschrieben haben, auch möglich sind, auch in anderen Fächern?
Ich kann das schwierig beantworten. Einfach, weil ich nicht gut genug weiß, wie jetzt in den Geisteswissenschaften eine forschungsorientierte Lehre wirklich aussehen müsste. Ich bin von meiner Ausbildung her Ingenieur, bin jetzt in der Informatik gelandet, bin eher Hardware, also ich arbeite sehr ingenieursnah in meiner Gruppe. Da brauchst du tatsächlich Ausstattung. Die haben wir sowieso für unsere eigene Forschung, beziehungsweise Teile dieser Ausstattung. Es gibt QSL-Mittel, Teile der Dinge, die wir für Lehre tun, sind auch über QSL-Anträge finanziert. Wir sagen, wir benötigen eben für 40 Studenten Software-Defined Radios. Die kosten x Euro. Wenn QSL mir das bezahlt, dann ist dieses Problem an der Stelle schon mal ein bisschen kleiner. Ansonsten bezahle ich es aus anderen Mitteln, aus Projektmitteln, wo ein Dual-Use aus Forschungsequipment und Lehrequipment möglich ist. Und man braucht Mitarbeiter, die mit Herzblut dabei sind. Ja. Also alleine, mein Kalender ist nicht ganz leer. Ich könnte das nicht in dem Maß machen. Ich habe das in dieser ersten Veranstaltung selbst gemacht mit diesem Bring Your Own Bonus. Hatte dann im Folgejahr einen Mitarbeiter, der das größtenteils übernommen hat. Mein Kalender würde mir nicht erlauben, das selbst zu tun für die Anzahl Studierende, die in so einer Lehrveranstaltung auftauchen. Das heißt, er braucht Leute in seiner Gruppe, denen er das entweder schmackhaft macht, das zu tun, oder die intrinsisch motiviert sind. Und meine Mitarbeiter, die das machen, sind die, die besten Masterstudenten bekommen. Also die Preise, die am Schluss aus den Masterarbeiten rauskommen, das sind die Top-Studenten, die die Herausforderung angenommen haben, die gesagt haben, oh, da werde ich gut betreut, die haben spannende Themen, es macht mir sogar noch Spaß. Und dann mache ich doch meine Masterarbeit. Und wer dann eine Masterarbeit macht und eine tolle Masterarbeit macht, also es kann gut funktionieren. Also es könnte auch eine Motivation für Mitarbeiter sein, sich ein bisschen dazu engagieren. Ist sowieso, wenn ich super schlechte Lehre mache als Mitarbeiter, kommt kein Bachelor- oder Masterstudent bei mir vorbei, weil ich wurde ja schlecht betreut in der Veranstaltung. Wieso soll ich da hingehen? Wenn ich eine gute Betreuung mache, dann kriege ich auch gute Leute.
Okay. Das war ein Professor aus der Chemie, glaube ich, der dann gesagt hat, also wir sind nicht so gut ausgestattet, dass wir das den Studierenden auch in so einem Umfang, wie er sich das wünschen würde, dann ermöglichen könnten. Ich weiß nicht, wie es bei den Anwesenden hier ist, in Ihren Fächern, was würden Sie sagen, ist das so auch durchführbar? Ja?
Also ich glaube schon, dass das in Biologie ist, ist genau das Problem, man braucht Laborplatz und natürlich hat jeder Arbeitsgruppe auch Laborplatz, aber da sind die Bänke meistens schon voll mit den Bachelor-Master-Studenten, also das ist schon ein Problem. Wir haben ja in der Biologie dieses Eichhorn-Projekt, was auch ein Forschungsprojekt ist. Das heißt, wir haben tatsächlich eigenes Know-how und teilweise wird das auch genau wie gesagt haben, von QSL-Mitteln kriegen die Geld, suchen sich aber selbst auch noch Sponsoren, weil da geht es auch wirklich um hohe Summen. Mit Geräteausstattung ist es nicht getan, da ist das Verbrauchsmaterial einfach enorm hoch. Bevor es dieses alte Projekt gab, von der Tatsache initiiert, hätte keiner gedacht, dass sowas möglich ist überhaupt. Ne? Also ich glaube, manchmal ist es auch ein bisschen mehr möglich, als man denkt. Aber es ist natürlich schon auch wieder begrenzt. Also es geht nicht für, das ist jetzt ein Projekt, was immer läuft, davon drei in der Biologie werden wieder wollen, nicht nur finanziell wahrscheinlich möglich. Das ist schon.
Gibt es aus Ihrer Sicht noch weitere Herausforderungen, sowohl für Studierende als auch für Lehrende, die so ein Forschungsprojekt durchführen möchten?
Man muss Dinge auch, also man muss mit Fehlschlägen natürlich lernen umzugehen. Manchmal funktionieren die Sachen nicht so, wie man sich das vorstellt. Also es gibt auch mal Jahre inzwischen in der einen Vorlesung, wo kein Student seinen eigenen Bonus vorbeibringt, also bring your own Bonus. Nee, möchte ich nicht. Also wir hatten teilweise leider auch schon Jahre, in denen Studenten sich dafür nicht wirklich begeistern konnten. Wir haben teilweise Leute mit zu ambitionierten Projekten. Wenn man die dann versucht einzubremsen oder einbremsen muss, man sagt, das geht einfach nicht, das ist nicht machbar, überleg dir das gut. Das führt manchmal zu Frustration bei Studierenden. Wir haben manchmal leider Projekte, wo wir aus Ausstattungsgründen oder aus legalen Gründen sagen, stellen wir mal besser zurück. Also das liegt dann nicht immer in unserer Macht oder in der Macht des Studenten. Und dann ist es natürlich schade, dass jemand, der das gerne machen würde, es nicht machen kann. Das sind so Dinge, von denen ich sage, ja, ist nicht ganz gut oder ist manchmal unschön an der Stelle. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, die positiven Effekte überwiegen auf jeden Fall.
Können Sie daran anknüpfen, vielleicht noch Tipps an andere Lehrende geben, die auch mit dem Gedanken spielen, ein Forschungsprojekt umzusetzen? Fehler, die Sie vielleicht gemacht haben und Ihre Kollegen nicht unbedingt nochmal machen müssen. Was wäre Ihr wichtigster Tipp?
Ausprobieren einfach. Also ausprobieren und natürlich nicht am Schluss, wenn es aus eigener Schuld nicht klappt, den Studenten die Schuld dafür zuweisen. Weil wir haben ja ausprobieren und betreuen. Betreuen ist, also die Leute führen. Das war ja auch vorhin eine Frage, was passiert denn, wenn jemand Probleme hat. Zum Beispiel bei diesen Posterpräsentationen. Wir sagen den Leuten, wir drucken euch die Poster. Also ihr braucht nicht jetzt noch in den Copyshop zu laufen und irgendwie Geld in die Hand zu nehmen, damit ihr irgendwie ein Poster habt. Dann sehen die nämlich auch alle anders aus. Oder jemand druckt das in A4 und klebt das mit Tesafilm zusammen. Und neben ihm steht dann das Hochglanzposter laminiert. Und dann ist es vielleicht so, oh, aber meine Lösung ist besser. Das heißt, wir versuchen es da leicht zu machen. Und leicht zu machen ist, einen Rahmen anzubieten, in dem man geleitet wird. Und der Rahmen fängt eben mit diesem Proposal an, mit diesem, ich möchte das machen. Dann gibt es auch natürlich Fristen, es gibt Abgaben, es gibt für alles Vorlagen, das heißt, es gibt diese Postervorlage, dann ist man natürlich schon frei, in dem Poster sich noch auszutoben, sage ich mal, aber es gibt Beispiele, wie sowas aussehen kann. Das heißt, die Leute scheitern nicht an solchen kleineren Dingen, weil jemand, der vielleicht fantastisch ein Garagentor hacken kann, ist vielleicht nicht ganz so begabt, ein Poster zu layouten oder zu sagen, ein Poster muss erstmal das Ziel rauf und es muss der Ansatz rauf und vielleicht muss ich auch die Ergebnisse dokumentieren und der ganze Aufbau muss dahin, sondern der würde vielleicht ganz anders vorgehen. Das heißt, dieses Wissen, wie man durch so ein Projekt durchkommt, das versuchen wir möglichst ja gut und zugänglich für die Studierenden auch bereitzustellen. Und das hilft, glaube ich.
Ja. Dankeschön. Mit Blick auf die Uhr, es ist kurz vor eins, besteht jetzt nochmal die Möglichkeit, wenn jemand noch dringende Frage an Herrn Hollig hat, dass wir die hier in der großen Runde noch beantworten, bevor wir dann den offiziellen Part beenden. Gibt es noch eine Frage von Ihnen?
Ja? Ich gerne noch. Forschungsorientierte Lehre kommt immer mehr Bedeutung in der Team Darmstadt und mich würde interessieren, ob Sie schaffen Rahmenbedingungen für Studierende, welche Rahmenbedingungen würden Sie sich wünschen in den nächsten Jahren von den zentralen Einrichtungen, den unterstützenden Dezernaten und Präsidium, damit Forschende Lehre oder forschungsorientierte Lehre, Forschungslernen noch mehr praktiziert wird?
Also viele Leute schimpfen ja über Bachelor und Master und über das zu enge Studienkorsett und ähnliche Dinge. Die Rahmenbedingungen, die ich benötigt habe, habe ich im Fachbereich Informatik vorgefunden. Das heißt, der Fachbereich hat über dieses Bonussystem einerseits, dass er relativ liberal, dass er relativ viele Freiheiten hat, mir geholfen an der Stelle. Und diese integrierten Veranstaltungen, die wir in der Informatik haben, die eben diese Aspekte haben, Vorlesungsaspekte, Seminaraspekte, Labor, praktische Aspekte, dass ich das alles in eine Veranstaltung reinbringen kann, hat mir auch geholfen. Weil wenn ich eine reine Vorlesung habe und sage, jetzt gibt es ein tolles praktisches Projekt dazu, das kann nicht funktionieren, weil dann müssten die Leute vorher das Labor noch gemacht haben und die Übung und nur die wenigen, die alles mitbringen können, am Schluss das Projekt machen. Das heißt, an der Stelle gab es nichts, was mich gebremst hat. Rahmenbedingungen, man sollte sich Gedanken machen als Universität natürlich, wie sehen unsere Absolventen aus, wie wollen wir, dass unsere Absolventen aussehen, sollen die forschen können, sollen die nur, keine Ahnung, eine Maus schieben können. Und wenn die Universität davon ein relativ klares Bild hat, dann wird die Universität natürlich auch sagen, gut, die TU Darmstadt möchte das, es sollte vielleicht x Anteile des Studiums sein und dann, glaube ich, kriegen die Fachbereiche das hin. Also bei uns, ich bin nicht der einzige Kollege in der Informatik, der das macht. Wir haben auch andere Modelle, die teilweise sehr interessant sind, die auch für sehr theoretische Arbeiten funktionieren können. Und ich glaube, der Rahmen, zumindest bei uns im Fachbereich, ist da. Wenn man auf der anderen Seite ganz starr in ein Korsett verfangen ist und sagt, es gibt jetzt nur Vorlesungen und da darf auch nur vorgelesen werden und es gibt keine Bonussysteme, dann ist es natürlich schwieriger. Dann muss man sich diesen Freiraum vielleicht erst erkämpfen im Fachbereich oder über die Prüfungsordnung oder die Anpassung der Prüfungsordnung in diesem Fachbereich.
Vielleicht an der Stelle noch ein kleiner Hinweis. Am diesjährigen Tag der Lehre, 23.11., gibt es auch einen Workshop zum Thema Forschen im Lernen, wo wir auch mit Lehrenden aus anderen Fächern uns auch unter anderem dieser Frage widmen, um auch Rückmeldung zu bekommen aus der Universität, welche Unterstützung oder Voraussetzungen braucht es denn, um solche Projekte durchführen zu können. Also können Sie gerne auch vorbeikommen und daran teilnehmen. Es ist 13 Uhr. An der Stelle würde ich gerne Ihnen nochmal ganz herzlich danken, dass Sie uns Einblicke, auch so lebendige Einblicke in Ihre Forschungsprojekte gegeben haben. Also ich hätte Lust, bei einer Ihrer Veranstaltungen teilzunehmen, weil ich das Gefühl habe, ja, die studieren können, also es ist eine Freiwilligkeit da. Sie können autonom entscheiden, mache ich das mit dem Forschungsprojekt oder nicht. Sie können selber Ihre Kompetenz erleben, sind am Ende dann auch stolz, so wie Sie es berichtet haben, und sind noch sozial eingebunden mit anderen Studierenden oder vielleicht dann auch in einer Fachwelt. Alles Voraussetzungen, dass die Studierenden motiviert dann auch an ihren Forschungsprojekten teilnehmen und vielleicht auch so ein bisschen ein Schlüssel für den Erfolg. Ganz herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg und so viel Engagement in der Lehre. Dankeschön.
Vielen Dank.